Werte Hörer, wie hoch und warum soll die Mehrwertsteuer in der Schweiz steigen? Was ist von den Kernfusionsträumen des deutschen Kanzlers zu halten? Und was sagt das Urteil gegen den Antifa-Gewalttäter Simeon T.? Das und vieles mehr hatten wir diese Woche für Sie im Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Auf dem Grand Matin im Kanton St. Gallen ist ein Windpark mit 4 Riesenwindrädern geplant. Die Bevölkerung hatte im März 2023 dafür gestimmt. 20 bis 30 Gigawattstunden pro Jahr sollen die Windräder bringen, angeblich genug für 5000 Haushalte. Doch es regt sich Widerstand. Anfang 2026 hat die Interessengemeinschaft Pro St. Margarethenberg eine Petition gegen den Bau initiiert, die bislang von etwa 3200 Menschen unterzeichnet wurde. Wir sprachen darüber mit dem Mitbegründer der Interessengemeinschaft, Hans-Ulrich Backes. Warum ist das Vorhaben so unmöglich?
Die Kammlage auf dem Grand Matton ist so exponiert und so störend in der Gegend, sowohl vom Rheintal als auch in St. Margarethenberg als auch das angrenzende Taminatal. Das wären scheußliche Konstruktionen, die man auch vom UNESCO-Kulturwelterbe Sardona respektive Tektonik Arena sehen würde, und das geht schlichtweg nicht. Der Klimaschutz darf gar nie gegen den Naturschutz und die Biodiversität ausgespielt werden. Klimaziele ja, aber nicht auf Kosten von bestehenden, wunderschönen und sich bewährten Ökosystemen.
Sind 3200 Unterschriften viel für diese Gegend?
Das ist eine unglaubliche Zahl für diese Gegend. Wir rechneten mit maximal 1000 Unterschriften. Wir hatten kaum Zeit, das waren rund etwa 6 Wochen bis Ende Jahr. Und dass hier über 3000 Personen diese Initiative respektive diese Petition unterschrieben haben, das ist ein riesiger Erfolg und zeigt, wie groß die Sorgen in der nahen und ferneren Umgebung sind. In der Peripherie hat man kaum was zu sagen. Es ist der Kanton und der Bund, der bestimmt. In St. Gallen, wenn es um diese Windkraftanlagen geht, ist es insbesondere der Kanton. Und die sagen schon im Voraus, ihr in der Peripherie, in den Ortsgemeinden habt überhaupt nichts zu sagen. Das ist etwas, das gar nicht akzeptiert werden kann. Wir haben Argumente, die über die Örtlichkeit hinausgehen, die auch der Kanton akzeptieren muss. Also wenn wir Tiere haben in der Gegend, die höchst geschützt sind, oder wenn wir Landschaften in der Gegend haben, die höchst geschützt sind, dann geht das über die Potenz des Kantons hinweg. Da kommt dann der Naturschutz schweizweit, da kommt der Tierschutz, da kommt der Landschaftsschutz. Das sind erhebliche Unternehmungen respektive Vereinigungen, die auch der Kanton und die Kraftwerke dann berücksichtigen müssen. Ich lebe auf dem St. Margarethenberg und das ist eine so wunderschöne Landschaft. Da müssen wir uns wehren, dass die nicht zerstört wird. Man findet irgendwelche Käfer, aber wir haben viele Vögel. Wir haben den Auerhahn zum Beispiel. Wir haben ein Video von einem Rackelhahn. Das ist eine Verbindung von einem Auerhahn mit einem Birkhuhn. Wir haben ein Video bekommen vom letzten Oktober und der ist unmittelbar unter einem geplanten Windrad. Also das sind kaum 100 Meter oder 50 Meter Entfernung. Und das sind höchst geschützte Tiere, die Raufußhühner, auch in dieser Gegend. Wir haben den Steinadler, wir haben vor allem den Bartgeier, insbesondere den Bartgeier, der wurde vom Kanton sogar unterstützt, dass der im Taminatal ausgesetzt wird. Und jetzt sollen diese hochgeschützten Vögel in Windrädern enden. Das sind nicht irgendwelche Käfer, sondern das sind höchst geschützte Tiere. Sie haben Ihr Projekt auch schon redimensioniert. Also ursprünglich waren 7 Windräder geplant. Im Moment sind es noch 3 bis 4. Das ist das absolute Minimum von Stromproduktion, damit sie noch die Subvention vom Bund und Kanton bekommen. Wir zweifeln das sehr, sehr an, dass der Winterstrom ergänzt werden kann, respektive ersetzt werden kann, weil es fehlt ja dann die Solarproduktion. Aber diese Windräder, die können den Winterstrom nicht ersetzen. Die liegen auf einem 1700 Meter hohen Grat, wo es ein sehr raues Klima hat. Es hat zwar Wind, aber es hat auch Stürme. Dann müssen diese Windräder abgestellt werden. Es wird Eiswurf geben im Winter von bis zu 400 bis 500 Meter Distanz. Und wir wollen nicht, dass Langläufer oder Winterwanderer Helm in der Nähe tragen müssen oder auf ihren Wegen. Insbesondere von Deutschland sind mir Zahlen bekannt. Zuerst ist ein großes Hallo. Man möchte diesen Windpark besuchen, man möchte es sehen. Und anschließend merkt man, hoppla, der Tourismus bricht ein. Wir haben Gegenden von bis zu 90% Einbuße der Übernachtungen. Also das ist eine riesige Befürchtung und eine Tatsache. Und das wird in der Ostschweiz nicht anders sein als in Deutschland.
CDU und Grüne wollen in Baden-Württemberg eine neue Sekundarschule einführen. Sie soll als zweite Säule neben dem Gymnasium fungieren und sieht vor, die bisherigen Schulformen der Sekundarstufe 1 zu einer einzigen integrativen Schulart zusammenzuführen. Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschule stünden dann unter einem Plan. Grund für die Änderung ist das, was Landes- und Bundesregierung in Wohltätermanier gern als Chancengleichheit bezeichnen und damit suggerieren, dass heutzutage alle alles können sollen, auch wenn die Realität ein solches Konzept ein ums andere Mal Lügen straft und zu einem generellen Leistungsverfall beiträgt. Rainer Balzer, der Sprecher für Bildungspolitik der AfD-Fraktion im Landtag, gab weitere Infos zu den geplanten Änderungen.
Es besteht ein ganz erheblicher Bedarf an Reformen in der Schule, aber nicht in diese Richtung, wie in den letzten 20, 30 Jahren gearbeitet worden ist. Wir haben ja in den letzten Jahren nachweislich durch PISA und andere Studien feststellen müssen, dass unser Lernniveau, unser Bildungsniveau aufgrund falscher Zielsetzungen im freien Fall ist im weltweiten Vergleich. Wenn Sie nach USA inzwischen schauen, wir waren früher als Schullandschaft oder als Bildungslandschaft den Schülerinnen und Schülern aus den Vereinigten Staaten überlegen. Heute ist es Gegenteil der Fall, zumindest bei vielen Schülern. Dann haben wir einen Bildungsabfall festzustellen in der Mathematik. Dann in Berlin müssen wir mitbekommen, dass im Deutschunterricht am Gymnasium, also 11., 12., 13. Klasse, das Lesen in leichter Sprache durchgeführt wird, das Sprechen ja wohl auch. Das bedeutet, das Sprachniveau, das seitens der Universitäten, der Fachhochschulen und der Ausbildungsbetriebe bei den jungen Menschen jetzt schon kritisiert und als zu schwach und zu undeutlich und zu wenig genau beschrieben wird, wird noch weiter absinken. Das heißt, die kleinen Punkte, die ich jetzt nur genannt habe, die müssten eigentlich Alarm sein für eine Reform in die richtige Richtung, nämlich das, was wir eben fordern. Wir brauchen wieder ein Programm, wir brauchen wieder eine Schule, in der gelernt wird, in der das Leistungsprinzip wieder eingeführt wird. Tatsache ist, dass Rot-Grün bzw. Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün, je nachdem wie die Regierungen gestrickt sind, in jedem Bundesland irgendein Thema lostreten. Eben jetzt zum Beispiel leichte Sprache an Berliner Gymnasien, kommt aus Berlin. Und sukzessiv wird es dann in den anderen Bundesländern übernommen, in ganz kleinen Schritten. Die Lehrer und die Eltern wehren sich ein bisschen dagegen, dann wartet man, bis sich die Aufregung gelegt hat und dann geht's gerade wieder weiter. Und genau das Gleiche haben wir ja mit NRW, mit dem Musterland für LSBTIQ, Unterrichte unter der Vorgabe der sogenannten Vielfalt und der sogenannten Heterogenität, wird im Biologieunterricht die naturwissenschaftliche Basis verlassen und sogar an kirchlichen Katholenschulen dort unterrichtet. Das heißt, auch hier wird aus NRW das in die anderen Bundesländer überschwappen. Und wir haben in Baden-Württemberg jetzt ein ganz tolles Programm bekommen, toll in bösartigen Gänsefüßchen, die sogenannte neue Sekundarschule als Entwurf. Eigentlich ist es alter sozialistischer Wein in neuen Schläuchen mit neuen Titeln. Man hat bemerkt, dass die Eltern, die Kinder, die jungen Leute selbst registriert haben, dass die Hauptschule zwar abgeschafft ist, aber der Hauptschüler natürlich nicht. Und dann macht man daraus eine Gesamt- oder Gemeinschaftsschule. Aber im Grunde genommen wird jetzt wieder eigentlich nur der Titel geändert, neue Sekundarschule. Und das soll dann das zweigliedrige Schulsystem darstellen. Die eine Seite die Sekundarschule, in der alle Schüler Heimat finden, die nicht ins Gymnasium gehen können. Wir sind der Auffassung, dass das dreigliedrige Schulsystem bewährt ist, weil es den unterschiedlichen Begabungen am meisten gerecht wird. Und Begabungsgerechtigkeit ist ein Kunstwort. Das will man ja fördern, die Gerechtigkeit. Das ist ja sicherlich ein gutes Ziel. Aber die Menschen sind unterschiedlich begabt. Und das muss man halt auch mal akzeptieren. Die Infrastruktur ist das geringste Problem. Ich meine, wenn das Geld da ist, kann man alle Schulen für die Ganztagsbetreuung umrüsten, kann Kantinen einbauen, damit gemeinsam Mittag gegessen werden kann, kann die Forderungen, die in diesem Konzept drinstehen, dass wir mehr Sozialarbeiter brauchen, mehr Schulpsychologen brauchen, mehr pädagogische Assistenten brauchen, die Schulbegleitung brauchen, dass wir Kooperationslehrer brauchen, dass wir Gesundheitsfachlehrer brauchen, dass wir Betreuungslehrer in größerem Umfang brauchen. Das sind pro Klasse 5 oder 6 zusätzliche Fachkräfte erforderlich. Ich meine, wenn man das machen möchte, dann kann man das sicherlich machen. Ich halte aber das Ziel für falsch. Das Ziel ist doch scheinbar für die entsprechenden Menschen aus Grün oder aus der SPD traurige Erkenntnis, dass die meisten Kinder und Jugendlichen gehen ja in die Schule, weil sie sich aufs Berufsleben vorbereiten müssen. Wir müssen doch irgendwann mal ehrlich sagen, was ist eigentlich das Ziel der Schule? Das Ziel der Schule ist doch eine exzellente Bildung, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können und mein Dasein fristen zu können, um genug Geld zu verdienen, um es ganz platt mal auszuformulieren. Das ist doch der Sinn der Schule. Und deswegen wehre ich mich natürlich auch gegen solche seltsamen Begrifflichkeiten wie Schule als Lern- und Lebensraum. Die Schule ist doch kein Lebensraum. Die Schule ist ja eine Lernwerkstatt. Ich soll dort etwas lernen. Idealerweise hat der Lehrer, so habe ich meinen Beruf jedenfalls immer verstanden, die Aufgabe, Talente, Neigungen und Begabungen zu entdecken und zu fördern. Und dann soll doch ein Beruf gelernt werden oder studiert werden, in der dieser Mensch seine Begabung optimal unterbringen kann. Das ist die Aufgabe der Schule. Nicht die Leute zu beeinflussen, die Kinder zu beeinflussen, wie sie sich richtig ernähren sollen. Das ist Aufgabe der Eltern.
Laut der deutschen CDU-Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen hat es während der sogenannten Corona-Pandemie und darüber hinaus keine rechtlichen Repressalien gegen Ärzte gegeben, die sich dem herrschenden Narrativ widersetzt haben. Indes zeigen zahlreiche Fälle von Dr. Walter Weber bis Dr. Bianca Witschel, dass es sich dabei um eine Falschaussage handelt. Auch die Allgemeinmedizinerin Dr. Monika Jiang spürt aktuell die volle Härte der Corona-Justiz. Sie befreite tausende Menschen per Attest von der Maskenpflicht und sprach mit uns über die Lage kritischer Ärzte in Deutschland.
Also erste Instanz wurde ich verurteilt wegen eben dieser über 4000 Atteste zu 2 Jahren, 9 Monate Gefängnis plus 46.000 Euro, also Geldstrafe, 3 Jahre Berufsverbot und vorläufiges Berufsverbot. Das war nicht rechtskräftig. In Berufung wurde es minimal besser, dann waren es nur noch 2 Jahre, also nur noch in Anführungsstrichen. 2 Jahre Gefängnis auf Bewährung, das heißt, ich bewähre mich gerade, und 46.000 Euro Geldauflagen, ja. In der Berufungsinstanz, die Rechtsanwälte hatten vorher gesagt, das ist eine Beweisinstanz, da werden Beweise erhoben, habe ich so nicht gefunden. Alle Beweise wurden vertuscht, es wurde nichts vorgelegt, also kein einziges Attest im Original ist aufgetaucht, also es war abstrus. Bei mir hat sich der Richter Hirsch am Landgericht Mannheim in seiner Urteilsbegründung auf ein Urteil aus 1940 berufen. Das ist sehr, sehr problematisch, die Zeit. Und damals war es eben ein Dirnbeurteil, also wegen Geschlechtskrankheiten sollte man die untersuchen. Das hat er dann quasi analog, wie es inzwischen üblich ist, eben auf die heutigen Maskenfälle angewandt. Und das geht an sich gar nicht. Also es waren lauter Abstrusitäten in diesem Urteil und auch natürlich in der Urteilsbegründung. Also ich habe alle deutschen Rechtsmittel ausgeschöpft, erfolglos, muss ich sagen. Ich habe Verfassungsbeschwerde eingelegt, die wurde nicht angenommen. Ich habe alles, was in Deutschland möglich ist, eingelegt. Dann habe ich auch noch ein Gnadengesuch gestellt. Das ist parallel, kann man immer machen. Auch das wurde abgelehnt. Da wurden kurioserweise die Richter, die mich verurteilt hatten, befragt, ob sie finden, ich hätte Gnade verdient, was sie natürlich nicht gefunden haben. Also damit bin ich in Deutschland am Rechtsweg Ende der Strafverfolgung. Aber es steht noch ein Kammerverfahren vor mir. Das ist in Deutschland eine Besonderheit. Diese Doppelbestrafung von Ärzten. Also erst wenn die Strafurteile rechtskräftig sind, danach kommt dann die Ärztekammer hinterher und führt dann die nächste Runde durch. In einem Rechtsstaat würde es bedeuten, dass die Kammer es nicht eröffnet, weil es keinerlei Grund gibt. Die Faktenlage ja jetzt inzwischen jedem bekannt sein sollte, dass Masken schaden, gesundheitsschädlich sind, nicht vertragen werden von vielen Menschen. Und dass diese Grundrechtseinschränkungen ja keinerlei Grundlage haben. Das wäre in einem idealen Rechtsstaat, den ich so nicht mehr sehe. Faktisch hat die Ärztekammer damit gedroht, also ich habe dieses Anklageschreiben des Kammeranwaltes. Er will viel Geld, also nicht er persönlich, sondern für weiß ich nicht wen, weil ich angeblich das Ansehen der Ärzteschaft geschädigt hätte. Wobei da gleich die nächste Kuriosität ist, die man eigentlich so gar nicht glauben kann. Aber es ist so, der Kammeranwalt, der war am Anfang der Anklage derjenige, der auch die Anklage gegen mich angestrengt hat und sich bemüht hat, die durchzudrücken, obwohl die zuständige Staatsanwältin nicht ermitteln wollte. Und er ist im Zweitberuf, Hauptberuf, beziehungsweise war er damals leitender Oberstaatsanwalt. Er ist inzwischen aufgestiegen, ist Generalstaatsanwalt. Und aus meiner Sicht, diese Doppelposition geht gar nicht, weil die Ärztekammer sollte eine Vertretung der Ärzteschaft sein und nicht der verlängerte Machtarm der Regierung oder des Justizministeriums. Warum haben die meisten Kollegen einfach ihr Wissen, ihre Empathie, ihre Werte vergessen, verdrängt auf einmal? Mein Beweggrund war einfach, was Menschen nicht gut tut, das sollen sie lassen. Und wenn sie dazu eine Bescheinigung brauchen, dann stelle ich die Bescheinigung aus. Also das war für mich sonnenklar. Wenn ein Mundschutz jemand Beschwerden macht, dann muss er die nicht tragen. Und wenn dazu eben gefordert ist eine ärztliche Bescheinigung, dann stelle ich die aus. Es heißt ja immer zuerst nicht schaden. Und die Aufgabe von Ärzten ist, Schaden von ihren Patienten abzuhalten. Die ist nicht, Regierungsorder oder Verordnungen blind zu befolgen und damit Schaden zu verbreiten. Überhaupt nicht.
In Norwegen haben die Streitkräfte, die Forsvaret, etwa 13.500 Bürger darüber informiert, dass sie im Kriegsfall enteignet werden können. Dasselbe kann im sogenannten Spannungsfall auch in Deutschland passieren, geregelt nach Bundesleistungsgesetz und Artikel 115c Grundgesetz. Die Rechtsanwältin Annette Heinisch erklärte Näheres.
Im Kriegsfall hat jeder Staat weitgehende Eingriffsbefugnisse, auch wenn sie im Einzelfall unterschiedlich geregelt sind. Ich bin jetzt kein Experte, was norwegisches Verfassungsrecht angeht. Aber im Prinzip kann man ähnlich wie in Norwegen auch hier vieles beschlagnahmen, requirieren oder Eigentumsbefugnisse vorübergehend einschränken. Wobei ich eines sagen muss, Artikel 14 Grundgesetz, welches ja das Eigentum schützt, hat immer auch eine soziale Komponente. Das bedeutet, auch jetzt sind schon Enteignungen für die Allgemeinheit zulässig. Ich habe selbst Fälle so gehabt, vor gar nicht so langer Zeit, da ging es um Fahrradwege und da wurden Menschen enteignet, natürlich gegen Entschädigung. Das heißt, auch in einem Nicht-Kriegsfall haben Staaten unter Umständen Eingriffsrechte, die sie auch durchaus nutzen.
Wann tritt ein Spannungsfall ein?
Spannungen fangen an, bevor der Krieg kommt. Also man hat, als man das Grundgesetz gemacht hat, auch noch nicht an verschiedene Arten hybrider oder sonstiger Kriegsführung gedacht, sondern noch relativ oldschool, wie man es auch in Russland gesehen hat. Da kommt ein Truppenaufmarsch. Man sieht, da passiert irgendetwas und man hat auch entsprechende Äußerungen gesehen. Quasi die Blechbüchsenarmee kommt da auf und die ganzen Zinnsoldaten oder sonst was stehen dann da und dann denkt man sich, ja, ein Tag zu spät kann zu spät sein. Bereiten wir uns einmal darauf vor, was ist, wenn der jetzt wirklich wahr macht. Das ist im Prinzip ja nichts Schlimmes. Eigentlich halte ich das sogar für sehr sinnvoll, dass man bereit ist, weil man möglicherweise damit sogar einen Krieg verhindern kann, wenn der Gegner sieht, die Kosten sind zu hoch und die sind wirklich gut gewappnet. Das ist nicht nur eine Frage der Aufrüstung, sondern auch dann der Bereitschaft, etwas zu tun. Dann kann der sich das möglicherweise noch einmal überlegen. Jedenfalls ist es ein bisschen zu spät, wenn der Krieg anfängt, mit irgendwelchen Vorbereitungen zu beginnen. Das ist der Spannungsfall. Das heißt, ich sehe, die Lage wird brenzlig und ich werde schon mal einige Maßnahmen ergreifen. Das muss dann allerdings auch beschlossen werden im Bundestag. Es ist ein bisschen anders, wenn der Kriegsfall eintritt. Eigentlich braucht man ja immer eine Feststellung auch des Bundestages mit Zustimmung des Bundesrates. Oder wenn das nicht geht, ein gemeinsamer Ausschuss, der dann gebildet wird. Allerdings gibt es auch in Deutschland zumindest die Möglichkeit, dass wenn der Krieg da ist, das heißt, man wird beschossen, bebombt, irgendetwas, dann wird der Krieg quasi festgestellt in dem Moment, wo der Angriff beginnt. Auch das sieht unser Grundgesetz vor. Es sieht nicht vor, dass dann die Politiker erst einmal sich zur Beratung zurückziehen und überlegen, ist denn das ein Angriff? Nein, also dann ist der Krieg eingetreten. Automatisch. Und der Spannungsfall, wie gesagt, das ist die Situation zuvor, wenn man die Vorbereitungshandlungen sieht und sich darauf einrichten will. Die kann man aber auch wieder zurücknehmen. Das ist ja nicht das Problem. Die Politik kann sicherlich nicht frei interpretieren, sondern es muss in einem Sachverhalt begründet sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich sehe, dass Kambodscha uns morgen angreifen will, also rufe ich heute den Spannungsfall aus. Da würde man sicherlich eher den Geisteszustand der Politiker untersuchen. Ich brauche also einen sachlichen Anknüpfungspunkt. Dann ist aber noch die nächste Frage. Das eine ist die Seite des Tatbestandes und das andere ist die Seite der Rechtsfolgen. Quasi einmal die linke Seite der Gleichung und einmal die rechte Seite der Gleichung. Wenn ich einen Spannungsfall sehe, kann ich noch nicht wild enteignen oder zum Beispiel Mobilitätskontrollen machen, was ja auch im Sicherstellungsgesetz nach der von Ihnen erwähnten Notstandsverfassung gibt es ja diverse Sicherstellungsgesetze, wo man dann Vorrang für Militärfahrzeuge machen kann oder man kann auch Autos beschlagnahmen, wenn es denn sein muss, wenn es ein Spezialfahrzeug ist. Alles so etwas. Diverse Möglichkeiten gibt es, aber die müssen verhältnismäßig sein. Sie müssen natürlich der Lage angepasst sein. Und es gibt durchaus weitergehende Möglichkeiten im Kriegsfall, aber auch selbst dann. Eine Enteignung zum Beispiel muss immer entschädigt werden, ob es für den Fahrradweg ist oder im Kriegsfall. Und im Spannungsfall ist dafür ja nun überhaupt noch gar kein Raum. Alles das ist immer noch unter dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu sehen. Alle Freiheitsbeschränkungen müssen verhältnismäßig sein. Und wenn ich nur, in Anführungszeichen, einen Spannungsfall habe, so weitgehende wilde Maßnahmen zu machen, das wäre vollkommen außerhalb dessen, was geeignet, erforderlich und zumutbar ist.
Ende Januar 2026 hat der Schweizer Bundesrat unter Federführung von Verteidigungsminister Martin Pfister einen Plan zur massiven Aufrüstung der Armee vorgestellt. 1 Milliarde zusätzliche Franken sollen durch eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer eingenommen werden. Das entspräche einer Erhöhung von 0,8%. Der Journalist Philipp Gut schilderte den Widerstand und die Argumente der Kritiker.
Ich würde sagen, es ist schon ein Weg eines sehr geringen Widerstandes, weil es natürlich immer schwieriger ist für die Politiker, wenn man sagt, wir müssen irgendwo einsparen. Das müsste man meiner Ansicht nach natürlich tun. Die Schweiz gibt Rekordmengen an Geld aus für alles Mögliche, auch für absoluten Unsinn. Das Asylwesen ist ein riesiger Leerlauf. In Entwicklungshilfe werden Gelder in Milliardenhöhe verschwendet. Also es gäbe sicher genug Budgetposten, wo man einsparen könnte, aber das bräuchte natürlich auch Mut und Durchhaltevermögen. Und da ist natürlich der politische Widerstand programmiert. Insofern kann man sagen, wer nicht eben den Rotstift ansetzt, der wählt schon einen einfachen Weg. Und die Mehrwertsteuer ist einfach das, was relativ einfach umsetzbar ist. Das ist geradezu in Mode gekommen in der letzten Zeit. Es gab schon Erhöhungen. Es wird vielleicht auch eine Erhöhung geben im Zusammenhang mit der AHV, die erhöht worden ist, also der Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Auch da muss wohl die Mehrwertsteuer herhalten. Und jetzt versucht man das auch bei der Rüstung so zu machen. Das ist ein Spiel, das natürlich gegen oben offen ist. Man kann alle möglichen neuen Projekte wieder dieser Mehrwertsteuer aufbürden. Also ich würde schon sagen, dass das eine schlechte Lösung ist, weil sie eben alle belastet, auch ärmere Haushalte natürlich in dem Sinn überproportional belastet, dass die einfach weniger Geld zur Verfügung haben. Einem Milliardär ist das egal, vielleicht wenn jetzt der tägliche Konsum ein bisschen teurer wird, aber für ärmere Leute und Familien geht das zum Teil auch ans Existenzielle. Irgendwie ist das dann eine gewisse Gewohnheit. Man zahlt es einfach drauf und man muss direkt auf der Rechnung schauen, aha, jetzt sind 0, irgendwas Prozent ein bisschen mehr. Das vergisst man schon mit der Zeit. Das würde ich schon auch so sehen. Und wie gesagt, ja, es ist etwas, das natürlich ständig immer wieder am Portemonnaie der Leute zwickt, aber man vergisst das, man ist das dann gewöhnt. Es gibt schon Politiker in der Schweiz, die sagen, ja, die Schweiz habe ja sowieso tiefsten Mehrwertsteuer in Europa, also können wir da locker was draufhauen. Auch das ist natürlich ein schlechtes Argument. Es ist eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Es kann nicht das Ziel sein, dass wir wie im EU-Umland zum Teil 20% Mehrwertsteuer oder mehr haben. Da bleibt einfach weniger für die Bürger übrig, für die Konsumenten. Das kann nicht das Vorbild sein, dass man sich da nach unten nivelliert vom Lebensstandard her, was dann da einem noch übrig bleibt. Die direkte Bundessteuer, die wurde mal im Ersten Weltkrieg, lange ist sie, über 100 Jahre eingeführt als befristete Kriegssteuer, wurde dann immer wieder verlängert. Es ist eine Art Naturgesetz in der Schweizer Politik, wenn es heißt, irgendeine Abgabe sei befristet, eine Steuer, dass die dann quasi verewigt wird. Das wäre auch in diesem Fall zu befürchten, denn man muss schon sehen, die Schweizer Armee ist nicht mehr verteidigungsfähig, auch was jetzt mit dieser Steuer an Mehreinnahmen hereinkäme. Das würde nicht reichen, um wirklich eine schlagkräftige Armee zu haben. Also könnte man sich auch vorstellen, dass das statt abgeschafft sogar noch erhöht würde. Also da wäre ich äußerst vorsichtig und ich würde den Versprechungen der Politiker da ganz und gar nicht trauen, dass das nur für 10 Jahre oder was es dann am Ende auch sein würde, ist.
Wieso spart man nicht an den überbordenden Subventionen?
Diese Subventionen, die sind enorm groß, die erreichen fast 50 Milliarden Franken jedes Jahr. Und natürlich ist es eigentlich ein einfaches, dass man da Einsparungen macht. Ich habe einige Bereiche bereits angesprochen, Asyl, Entwicklungshilfe, aber auch der Sozialstaat, der ist ja geradezu explodiert. Man muss sich nur mal die Ausgabenentwicklung grafisch vor Augen führen. Vor 20, 30, 40, 50 Jahren, das ist nichts gewesen im Vergleich zu heute. Also das ist wirklich regelrecht explodiert. Der Staat wird immer fetter und fetter, wird größer und größer, wird teurer und teurer. Ein Problem ist auch, dass die Beamtenschaft ständig wächst und die haben im Vergleich, das hat auch das IWP-Institut in Luzern herausgefunden, die haben im Vergleich zur Privatwirtschaft im Durchschnitt auf allen Staatsebenen, also Gemeinde, Kanton und Bund, rund 12% höhere Löhne. Also die Privatwirtschaft ist da gar nicht mehr konkurrenzfähig. Der Staat saugt eigentlich gute Arbeitskräfte ab und das ist ein völliges Missverhältnis. Also der Staat wächst viel schneller auch als die Wirtschaft. Da müsste man unbedingt Gegensteuer geben, weniger ausgeben und sicher nicht die Konsumenten und Bürger noch mehr belasten.
Wenn es um Krawalle und Gewalt durch deutsche Linksextremisten geht, fällt ein Begriff immer und immer wieder: Connewitz. Die Gegend im Leipziger Süden ist besonders bekannt für ihre Radikalität. Am Mittwochnachmittag wurde in Ungarn das Urteil gegen den linksextremen Gewalttäter Simeon Maja T. gesprochen. 8 Jahre Gefängnis soll er verbüßen, wegen versuchter lebensbedrohlicher Körperverletzung. Gegen dieses Urteil hat natürlich auch die Antifa aus Connewitz demonstriert. Weitere Infos zu ihren Methoden und Machenschaften gab's vom Journalisten Olaf Opitz in unserem Abendjournal 1820.
Die LVZ in SPD-Teilbesitz hat jetzt schon vermeldet, sofort nach dem Urteilsspruch gegen die, Achtung, zitiere, die deutsche Antifa-Aktivistin Maya T. am Mittwoch in Budapest wird sozusagen für den Abend heute in Leipzig am Wilhelm-Leuschner-Platz um 18 Uhr, also jetzt schon seit 45 Minuten, eine Großdemonstration stattfinden. Dafür wird mobilisiert, 500 Leute sind angemeldet. Rot-Rot-Grün wird aufmarschieren. In Konnewitz ist sozusagen der Kern der linksextremen Szene zu Hause. Das Motto lautet: Lass uns gemeinsam unsere Empörung, unsere Wut über den Prozess, die Haftbedingungen, die Folter und Isolation auf die Straße bringen. Der war, also man hat schon die Opferrolle aufgenommen. Simeon alias Maya T. ist sozusagen Opfer der ungarischen Strafjustiz. So hat es ja auch der Vater Wolfram Jarosch bezeichnet. Und übrigens auch die Welt, eigentlich ein bürgerliches Blatt des Hauses Springer, titelte heute im Netz: Unverhältnismäßiges Zuchthausurteil, sagt ein linker Politiker. Da frage ich mich, was in dieser Redaktion vorgeht. Herr Poschardt, aktivieren Sie Ihre Macht und greifen Sie da mal ein. Das ist ja schon schlimm, wenn das bei der LVZ so ist, aber bei der Welt jetzt auch noch. Und ich will noch ergänzen, der Wahlkreis Leipzig-Süd vom Bundestagsabgeordneten und Lehrer Sören Pellmann ist mit 37% fest in linker Hand, und dort sind regelmäßig Überfälle auf Polizeistationen, brennende Müllcontainer, jetzt erst auch wieder Silvester. Also das ist die Hochburg des Linksextremismus, eigentlich von Deutschland. Es ist ein einseitiger Journalismus, ein mitfühlender Journalismus, ein verteidigender Journalismus. Das war ja schon beim Fall der Linksextremistin oder besser Linksterroristin Lina Eso, die in Dresden verurteilt wurde. Und man kann im Prinzip, weil sie ja die Leipziger Volkszeitung ansprechen als Lokalblatt, früher SED-Blatt gewesen, heute eher ein rot-rot-grün ausgerichtetes Medienprodukt, die Worte links, linksextrem, linksradikal praktisch über die Texte streuen, weil sie fast so gut wie gar nicht vorkommen. Sollen ja laut ungarischen Behörden 20 Linksextreme, also praktisch eine Sturmtruppe der Antifa aus Osten, vorwiegend Sachsen und Thüringen, sozusagen nach Budapest vorgedrungen sein, um insgesamt 9 Personen aus dem Hinterhalt mit Metallstangen, Hämmern und Pfefferspray angegriffen haben, sie schwerst körperlich verletzt haben. Das ist ja hier auch gang und gäbe gewesen hier in Leipzig. Da wurde zum Volkstrauertag, wurden die Grenze niedergelegt hatten. Da ging es natürlich auch um den Krieg, wurden mit Hämmern die Kniescheiben zertrümmert. Das kommt nirgendwo in einem Bundesmedium vor. Das ist aber hier der schreckliche Alltag. Und diese Hammerbande hat ja auch ihr Unwesen in Eisenach getrieben. Die haben dort, die rechte Szene wurde verprügelt mit Eisenstangen. Die kennen keinen Schmerz. Und wenn ich Ihnen sage, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Sachen schön redet, da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen. Erstens mal nennt man den immer diesen Maya T. oder Simeon, die non-binäre Person aus Jena. Und das heißt schon, das ist ein Opfer. Wir haben es ja vorhin gehört, der hat sich ja erst noch trickreich zum weder Männlein und Weiblein erklärt, um damit also sozusagen schutzbedürftige Umstände zu erlangen. Und der RBB zum Beispiel hat vorige Woche über einen italienischen Künstler berichtet. Der hat die Familie von Maya T. oder Simeon besucht und verkündete, ich fasse es mal kurz zusammen, gegen Faschisten darf man jede Gewalt anwenden. Was war das Bedenkliche an dieser Berichterstattung? Es gab null öffentlich-rechtliche Zweifel daran. Da wurde nicht mal gesagt, ja, man kann doch nicht Gewalt anwenden, das kann doch nicht die Lösung sein. Nein, dieser italienische Künstler durfte dies einfach zum Besten geben, einseitig, dass man sozusagen die Faschisten, die neuen Faschisten sozusagen zusammenprügeln soll, weil das ja sonst keiner tut. Und ich meine, dieser Journalismus ist eigentlich höchst bedenklich. Und ich muss noch eins sagen, der frühere CDU-Innenminister Roland Wöller warnte damals 2023, das war die Zeit der Anschläge von Maya T. oder Simeon, die Leipziger Täter stehen an der Schwelle zum Linksterrorismus. Ich kann nur sagen, die Schwelle ist schon längst überschritten, wie wir jetzt in Berlin bei den Stromanschlägen gesehen haben.
Im EU-Parlament wird bei Abstimmungen immer häufiger die Brandmauer ignoriert. Immer wieder kommt es zu Abstimmungen, bei denen Linke und Grüne mit Konservativen und Rechten gemeinsame Sache machen. Was dahinter steckt, analysierte der fraktionslose EU-Abgeordnete Dr. Friedrich Pirner.
Wenn wir jetzt über die sogenannte Brandmauer sprechen, dann müssen wir uns erstmal ehrlich machen und sagen, was diese Brandmauer eigentlich politisch sein soll. Sie ist kein Gesetz, sie ist kein Verfassungsprinzip und sie ist auch kein demokratisches Verfahren, sondern sie ist eine selbst auferlegte politische Verhaltensregel, so kann man das vielleicht bezeichnen. Parteien verpflichten sich ja freiwillig, mit bestimmten anderen Parteien nicht zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich die Krux bei der ganzen Sache. Unabhängig von den konkreten Inhalten oder Mehrheiten oder Sachfragen, über die abgestimmt wird. Und damit wird nicht mehr im Parlament entschieden, was politisch sinnvoll oder mehrheitsfähig ist, sondern es wird schon vorab moralisch festgelegt, was denn überhaupt verhandelt werden darf. Und das ist der Punkt, der mich wirklich stört. Ich handhabe das so, meine Mitarbeiter und ich, wir setzen uns zusammen, wir gehen die Abstimmungslisten durch und es interessiert uns schlicht und ergreifend nicht, wer für was abstimmen kann. Ich überlege, was ist gut für die Bürger, was kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, was ist auch wichtig für mich, was ist mein Thema und so stimme ich ab. Und ich merke an meinem Abstimmungsverhalten selbst, denn das lasse ich mir natürlich immer wieder von den Mitarbeitern aufzeigen, wie ich abgestimmt habe, dass ich immer wieder mal mit den Linken abstimme, dass ich mal mit den Rechten abstimme, dass ich mit den Konservativen abstimme. Mir geht es um die Sache selbst und nicht um irgendeine politische Ausrichtung oder um sowas Nebulöses wie die Brandmauer. Wenn jemand mit mir sprechen will, dann tue ich das, egal von welcher Fraktion und egal von welcher Partei das ist. Ich wurde ganz am Anfang kritisiert, ich bringe es gar nicht genau zusammen, wer das war, es war irgendein Medium, wahrscheinlich kam es dann tatsächlich von den BSW-Abgeordneten selbst, weil ich mich mit jemandem von der AfD in einem Café getroffen habe, also im Parlament drin, und habe mich mit dem ausgetauscht und einen Kaffee miteinander getrunken. Das hat dann irgendjemand, ich glaube Grüner oder Linker war es, gesehen und hat dann gleich darüber berichtet und das irgendwie in die Medien getragen. Da sehen Sie mal, was das für Bullshit ist. Es ist doch natürlich vollkommen logisch, dass man sich mit Leuten einfach auch unterhält. Ich will verstehen und ich möchte die Menschen kennenlernen, ich will mich mit denen austauschen. Und wenn man jetzt sagt, ich geht, pfui, mit dem darf ich mich nicht sehen lassen oder mit dem darf ich keinen Kaffee trinken oder so, dann sind wir hier parlamentarisch am Ende, politisch am Ende. Ich weiß von einigen, die meiden die deutschen AfDler wie der Teufel das Weihwasser. Ich glaube, die haben sogar Angst, wenn ihnen da einer auf dem Gang in Straßburg oder in Brüssel entgegenkommt und die flüchten dann irgendwo in einen anderen Winkel hinein, ja, damit sie ja nur nicht mit einem AfDler gesehen werden. Das ist einfach Blödsinn.
Wie fest sitzt die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Sattel?
Man muss sich mal vorstellen, also so ein Misstrauensantrag ist ja nicht nur einfach so ein technischer Vorgang, sondern das ist eine grundsätzliche Vertrauensfrage. Und nun hat Ursula von der Leyen jetzt den vierten Misstrauensantrag kassiert. Das bedeutet schon, und das zeigt auch, dass das Parlament insgesamt unzufrieden ist. Und auch jede Seite, jede politische Richtung, und ich würde auch dafür plädieren, dass wir in Zukunft eher von politischen Richtungen sprechen und nicht immer gleich von Rechtsextremen, Linksextremen und so weiter. Das macht die ganze Debatte nur noch giftiger. Also diese unterschiedlichen Richtungen, die es im Parlament eben gibt, durch die Fraktionen vertreten, haben ja jetzt mehr oder weniger, bis auf die EVP, allesamt irgendwann mal Anträge gestellt und auch entsprechend abgestimmt. Also man kann schon sagen, dass Ursula von der Leyen gerade ein mächtiges Problem hat, auch im Parlament. Die Frage ist nur, reicht das aus, dass man eben zeigen kann, sie hat ein Problem, in dem es vielleicht noch ein fünftes oder einen sechsten Misstrauensantrag gibt oder Vertrauensfrage. Wenn sie die immer übersteht, dann ist sie vielleicht angekratzt, aber ich glaube dann nicht, dass sie ihren Stuhl nehmen wird.
2025 hatte die AfD-Bundestagsfraktion offiziell Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, weil sie infolge der Bundestagswahl 2025 als zweitgrößte Fraktion auch den zweitgrößten Saal beanspruchte. Am Donnerstag hat das Gericht diese Klage nun zurückgewiesen. Der Grund: Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, dass die zweitgrößte Fraktion den zweitgrößten Saal erhält. Somit muss die Partei trotz ihrer Fraktionsstärke in kleinsten Räumen konferieren und diskutieren. Darüber sprachen wir mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner bei 1820.
Wir haben ja Bilder veröffentlicht. Also wir sitzen da wie in so einem Stall für Legehennen, sage ich mal. Man kann da nicht vernünftig arbeiten. Also es geht uns nicht um Luxusarbeitsplätze mit breiten Ledersitzen. Das brauchen wir nicht. Aber ein Fraktionssaal, der ist dafür da, dass man sich vernünftig hinsetzen kann, seine Sachen ausbreiten kann und vernünftig auch stundenlang debattieren kann und muss. Und das ist nicht andersweise gewährleistet, wenn uns dieser Sitzungssaal aufgedrückt wurde. Wir sind dagegen vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und das hat leider so entschieden, wie es entschieden hat. Aus unserer Sicht ist das rechtlich nicht haltbar, aber wir müssen es hinnehmen. Wir sind eine Rechtsstaatspartei. Also bisher hat der Ältestenrat auch nie mehrheitlich darüber entschieden, weil es bisher immer völlig unproblematisch war, dass es nach der Größe der Fraktionen ging. Ist ja auch logisch, wenn man sich das mal anschaut. Es gab dann nie eine Mehrheitsentscheidung und das Bundesverfassungsgericht sogar. Das Bundesverfassungsgericht sagt auch in so einem Nebensatz, das ist streitig, ob der Ältestenrat damit Mehrheit entscheiden kann. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Entscheidung mal durchliest, können wir froh sein, überhaupt einen Sitzungssaal zu bekommen. Ja? Das Bundesverfassungsgericht wirft die gar nicht gestellte Frage auf, ob es überhaupt einen Anspruch gibt, einen Sitzungssaal zu bekommen, öffnet damit Tür und Tor den Kartellfraktionen, uns vielleicht noch weitere Eier ins Nest zu legen und zu sagen, ihr kriegt gar keinen Sitzungssaal mehr. Also es ist wirklich die blanke Willkür, die da eine Rolle spielt. Es wurde in so einem Nebensatz auch gesagt, ja auch die Redezeiten beispielsweise müssen sich nicht zwingend nach Fraktionsstärke bestimmen und sowas. Also das Bundesverfassungsgericht ist übers Ziel hinausgeschossen und in dieser Entscheidung selber zeigt sich mal wieder, es ist durch und durch politisiert. Und wenn man dann noch weiß, dass dieser zweite Senat, der entschieden hat, von der Richterin Kaufold geleitet wird, die ja vor kurzem hoch umstritten ins Amt gekommen ist, im Windschatten des Borussia-Gerstorf-Skandals, dann wundert man sich leider in unserer Demokratie über nichts mehr. Streitigkeiten gab es ja früher nie. Ne? Das wurde immer einvernehmlich relativ vernünftig festgelegt, so hätte es ja hier auch sein können. Ich meine, das ist ja nicht nachvollziehbar, warum jetzt die drittgrößte Fraktion, die mit deutlichem Abstand nur drittgrößte Fraktion, den zweitgrößten Sitzungssaal bekommen soll. Das Ganze noch emotional überlagert mit Otto-Welz-Saal. Ne? So heißt der Saal überhaupt nicht. Die SPD hat gesagt, wir nennen den so, es steht nirgendwo. Und das Bundesverfassungsgericht greift das übrigens auf und nennt den Saal auch so, also ohne drüber nachzudenken. Also unsere juristische Strategie ist, wir müssen uns wehren. Wir können ja nicht alles hinnehmen, was da mit der Willkür der Mehrheit beschlossen wird. So Streitigkeiten gab es früher noch nicht. Das ist alles verfassungsrechtliches Neuland. Und wir hatten darauf gehofft, tatsächlich auch auf ein kritisches Bundesverfassungsgericht zu stoßen, was ja früher mal ein Bollwerk des Rechts war, ohne zu gucken, ohne Ansehen der Personen, der Parteien, der Fraktionen, wurde damals geurteilt. Das ist heute nicht mehr so. Also wir haben keine andere Möglichkeit, als vor das Gericht zu ziehen, was zuständig ist. Und das entscheidet leider immer gegen uns. Jeder weiß inzwischen, warum. Bei der CDU sind so Tendenzen erkennbar, die wollten wohl ein bisschen weichen, wenn sie dürften. Also aufweichen, wenn sie dürften. Aber die sind halt an der kurzen Leine der SPD, die ja sozusagen die Brandmauer, die Architektin der Brandmauer ist, ne, um ihre politischen Einfluss noch über Jahre mutmaßlich abzusichern, so zu tun, als wenn jenseits der Brandmauer Leute wären, mit denen man keine vernünftige Politik machen könnte, die verteufelt werden, die ja auch täglich angegriffen werden über diese Antifa-Geschichten und so. Also einige wenige in CDU und CSU sind tatsächlich, die denken kritisch drüber nach, was da los ist. Es ist aber wirklich eine verschwindend geringe Anzahl, was man daran sieht, dass ja sogar bei geheimen Wahlen, also beispielsweise, wenn es um unsere Kandidaten für Gremien geht, immer nur ganz, ganz wenige Stimmen mehr sind, als wir Abgeordnete haben. Also da könnte man sich ja mal outen, wenn man wollte. Also da ist nichts groß im Flusse. Wir sind als AfD auf uns alleine gestellt. Es läuft zurzeit super für uns. Die Menschen, die Herzen draußen, die fliegen uns zu. Aber jetzt darauf zu hoffen, dass sich die CDU mal unserer erbarmt, das wollen wir auch gar nicht. Die CDU soll sich erstmal wieder selber finden, die CSU genauso. Und wir machen dann als AfD vernünftige Politik für Deutschland.
Wie ist das Urteil gegen den Gewalttäter Simeon T. vor dem Hintergrund der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn einzuordnen? Darüber gingen wir ins Gespräch mit dem Herausgeber der Budapester Zeitung, Jan Meinka. Er war bei der Urteilsverkündung vor Ort.
Es ging los mit der Verlesung des Gesundheitszustandes, des Geisteszustandes. Dann hat eine Stunde lang die Verteidigung das Wort gehabt und hat alle möglichen mildernden Umstände gefunden, die gegen die Verurteilung sprachen. Dann nach einer kurzen Pause gab es dann die Urteilsverlesung. Und da wurden halt diese drei Personen, also zwei in Abwesenheit und halt der Meier in Anwesenheit, verurteilt. Meier zu diesen besagten 8 Jahren ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Haftbeendigung. Es konnte nicht nachgewiesen werden, die Totschlagsabsicht. Hätte man das auch noch nachweisen können, Totschlagsabsicht in Verbindung mit bandenmäßigen Auftreten, dann wäre man an die 24 Jahre, die möglich gewesen wären, rangekommen, auch die ja in der deutschen Presse immer wieder genannt worden sind. Aber das, was real da war, was auch mit Videos und mit allen möglichen Indizien und anderen Beweismitteln beweisbar war, das reichte genau für 8 Jahre. Das war ein ganz nüchterner, langweiliger Prozess, wo einfach nach den Buchstaben der vorhandenen Strafgesetze geurteilt wurde, vorgegangen wurde und wo ganz normal eine Beweisaufnahme war, Zeugen wurden da vernommen und der Richter extrem sachlich immer wieder hat das alles dann runtergespult, was ist die Reihenfolge und wer das Wort hat und sowas und ist nie irgendwie aus der Rolle gefallen, dass er da irgendwie jetzt da ein ideologischer, moralisch motiviertes Plädoyer gehalten hätte gegen diesen Meier. Überhaupt nicht. Es war extrem sachlich, das Ganze. Und es war auch kein vorformuliertes Urteil oder dass da irgendwie das schon feststand, dieses Urteil. Deswegen hat das ja auch so lange gedauert. Das waren ja insgesamt so 17 Verhandlungstage. Das war eine richtige Urteilsfindung oder ein Weg, um da in Richtung Urteil zu kommen. Und der Meier hat ja selber dann noch gesagt in seinem Plädoyer, ja, ich weiß, das ist ein politischer Prozess und der Ministerpräsident hier Orban, der möchte mich hier zu 24 Jahren bestrafen und alles hier abgekartet und so. Nur blöd, dass kurz danach kam es dann zu der Urteilsverlesung, da waren es halt nicht 24, sondern 8 Jahre. Also vom politischen Prozess oder sowas habe ich nichts gesehen.
Wie sind die Zustände in einem ungarischen Gefängnis?
Wahrscheinlich sind die im Durchschnitt nicht so gut wie jetzt in einem guten, sehr guten deutschen Gefängnis. Aber das, was hier vorgefunden wird und was da ist und auch normalen Menschenrechtsstandards entspricht, da wurde schon was dran gemacht. Also es sind keine lateinamerikanischen Verhältnisse oder sowas, aber es sind doch wahrscheinlich nicht so eine Verhältnisse, wie die Linksextremisten in Deutschland vorfinden würden. Eher die gleichen Bedingungen wie andere, die auch in Untersuchungshaft stehen, andere verdächtigte Mörder, Totschläger. Nicht besser, nicht schlechter. Und wenn sich einer hier in Ungarn auf einen Totschlag einlässt, dann hätte er sich halt vorher informieren müssen, was hier für Haftbedingungen herrschen und sollte jetzt nicht nachträglich sich da drüber mokieren, dass er hier in ungarischen Gefängnissen einsitzt, wo mal irgendwie eine Wanze rumläuft oder was auch immer, wo das Essen nicht so gut schmeckt oder sowas. Oder wo halt die Prozessunterlagen nicht prompt übersetzt werden und so. Und wenn ich im Ausland Straftaten begehe, wo ich Gast bin, dann sollte ich erstmal ganz, ganz ruhig sein oder halt von vornherein keine Straftaten im Ausland begehen, wenn ich da so pingelig bin. Ich kenne dieses Meme, was die jetzt gepostet haben hier, 8 years in prison for being Antifa. Müsste man sofort mit einem Rotstift da reingehen und sagen, 8 years in Hungarian prison for beating up people almost to death. Deswegen sitzen die ja nicht, weil die friedlich gegen vermeintliche Faschisten demonstriert hätten. Das hätten sie ja machen können, da wäre nichts passiert. Dann wären sie wieder abgereist und fertig. Aber die haben auch vermeintliche sogenannte Faschisten, was die für Faschisten gehalten haben, also Leute, die jetzt irgendwie Camouflage-Kleidung anhatten, das ist eine Funktionskleidung, viele sieht man hier auch auf dem Bau oder sowas in Ungarn, haben die rausgepickt und zusammengeschlagen. Deswegen hat der Simeon diese Strafe bekommen, aber nicht für seine politischen Ansichten. Es war kein politischer Prozess.
Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete den Atomausstieg, den seine Partei eingefädelt und somit hauptsächlich zu verantworten hat, als schweren strategischen Fehler. Deshalb will der Kanzler der gebrochenen Versprechen, der Kanzler der Hinterzimmerhandschläge, der Kanzler der verpufften Reformen, der Kanzler mit einer fatalen Schwäche für offizielle Wahlverlierer, der Kanzler der Brandmauer, Jetzt die Nation voranbringen, und zwar ausgerechnet durch Kernfusion. Mithilfe eines 2025 verabschiedeten Aktionsplans Kernfusion will er Deutschland zum weltweit führenden Standort dieser Technik machen. Der Kernenergieexperte Manfred Haferburg analysierte die Pläne des Kanzlers. Was ist von ihnen zu halten?
Friedrich Merz, der meldet ja viele Führungsansprüche an, und die sind alle ungefähr gleichwertig aus meiner Sicht zu bewerten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland in diesem Spiel einen Führungsanspruch einnimmt. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Der erste Fusionsreaktor wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Deutschland gebaut. Wie funktioniert Kernfusion? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Also die Kernspaltung, da werden schwere Kerne geteilt und dabei wird Energie frei. Das sind die herkömmlichen Kernkraftwerke. Und bei der Kernfusion, die zukünftigen Kernkraftwerke, da werden leichte Kerne verschmolzen und dabei wird auch viel Energie frei. Und das ist die Kernfusion. Die Kernspaltung, die haben wir schon seit 50 Jahren. Die Kernfusion kriegen wir in vielleicht 50 Jahren. Also ich glaube, diese Idee kam gleichzeitig mit der Kernspaltung auf. Die Kernfusion ist ja der Prozess, der in der Sonne stattfindet. Und es ist nur sehr viel schwieriger nachzubauen auf der Erde. Die Kernspaltung ist sehr viel einfacher, deswegen haben wir sie als Energiequelle. Und ja, das ist also eine sehr alte Idee. Die industrielle Forschung ging, würde ich sagen, so vor 50 Jahren los. Und seither heißt es ja, in 20 Jahren etwa wird es einen kommerziellen Fusionsreaktor geben. Ich bezeichne das spaßhaft als die Haferburgsche Fusionskonstante. Die Industriereife der Kernfusion findet genau in 20 Jahren statt, unabhängig vom Zeitpunkt der Betrachtung. Die Physik mag klar sein, aber zwischen Physik und industriereifer Technologie gibt es natürlich einen Riesenunterschied. Der Herr Heller ist ein hochkompetenter Physiker, vor dem ich höchsten Respekt habe. Und das Einzige, womit ich mit ihm nicht übereinstimme, ist ein Zeithorizont. Also der Zeithorizont in wenigen Jahren entspricht nicht dem Stand der internationalen Roadmaps. Es gibt keinen kommerziellen Fusionsreaktor, und den wird es auch wahrscheinlich nach meinem Dafürhalten in wenigen Jahren noch nicht geben. Das ist extrem unwahrscheinlich, weil es alles um Forschung geht. Die Behauptung, dass die Fusion komme in wenigen Jahren, ist ein Missverständnis über wissenschaftliche Durchbrüche. Wenn zum Beispiel Labore wie das Lawrence Livermore Labor, diese Leute, die da mit Lasern auf diese Brennstoffkügelchen schießen, einen Energiegewinn im Brennstoff melden, klingt das spektakulär. Aber es bedeutet nicht, dass das Gesamtsystem Energie liefert oder ein Kraftwerk möglich wird. Und dann gibt es überoptimistische Start-ups, die natürlich private Firmen sind und die aggressive Zeitpläne haben, um Investoren zu überzeugen. Und da geht es aber um Geld, und natürlich spielt auch die mediale Vereinfachung eine Rolle. Schlagzeilen wie Durchbruch verkaufen sich besser als trockene Forschungsberichte. Die Technologie, die da angestrebt wird, ist natürlich hochkomplex. Und es gibt natürlich nicht genügend Ingenieure, die sozusagen Standardteile erzeugen könnten, die für einen Fusionsreaktor gebraucht werden. Das sind alles Spezialanfertigungen. Und ich war vor 20 Jahren das letzte Mal in Kadarash, wo der ITER steht. Und da habe ich die Ingenieure, die dort arbeiten, bewundert. Die arbeiten für die nächste Generation der Ingenieure, die jetzt am Ruder sind, haben die vor 20 Jahren gearbeitet. Und die sind immer noch nicht weiter. Also es ist hochkompliziert, und ein einzelnes Land wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr stark überfordert. Es gab große Durchbrüche in der Forschung, aber die Durchbrüche sind alle auf dem Gebiet der Theorie. Die zeigen, dass die Fusion prinzipiell kontrollierbar ist. Sie könnte langfristig eine Alternative sein, aber kurzfristig wird es eben noch dauern.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es für Sie wieder eine Folge Argus Ohren. In dieser Woche mit Blick auf die Verurteilung von Hammerbanden Maya, islamische Kinderbanden in Leipzig und die deutsche Gaskrise. Wir hören uns wieder im Wochenrückblick am Valentinstag, dem 14. Februar. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.